Scheinbar waren wir nicht gut genug, deswegen fangen wir jetzt nochmal an.
Hallo, hallo und ein herzliches Willkommen zur neuen Folge vom Runner's World Podcast. Es ist Folge Nummer 47 in Kooperation mit Strava und diese Folge handelt von Strava, der größten Plattform, auf der Sportler ihre Trainingseinheiten sammeln und teilen können. Zu viel aber gar nicht vorweg, denn um die genauen Funktionen, was man damit kann und warum es Leute nutzen, darum soll es heute gehen. Wer ist heute dabei? Henning Lenertz, begeisterter Strava-Nutzer und Martin Grüning, der Strava bisher gar nicht selbst nutzt. Ich bin Ela Wildner und war in dieser Folge für die Zwischenfragen zuständig. Außerdem wünsche ich euch aber jetzt zu Beginn schon mal ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Martin?
Ja?
Von dem Thema dieses Podcasts hast du keine Ahnung.
Das ist auch mal ganz nett. Dann bring mich mal hier auf den Stand.
Ja, Trommelwirbel, worum geht es heute? Es geht um Strava. Tü-tü.
Danke, Ela. Kommt von dir noch mehr? Kommen noch irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten?
Absolut. Ich habe ganz viel vorbereitet. Und hier auf meinem schlauen Zettel steht, Strava ist der größte Sportverein der Welt. Es ist eine digitale Plattform, kann man, glaube ich, sagen, wo ganz, ganz viele Menschen weltweit ihre Aktivitäten hochladen, die sie im echten Leben gemacht haben, geleistet haben, so auch Läufe. Viele nutzen es auch fürs Radfahren. Und das tun wirklich viele Menschen. Also eine Zahl mal zum Anfang. 25 Millionen hochgeladene Aktivitäten gibt es pro Woche auf Strava. Das entspricht 23 Uploads pro Sekunde. Damit verbindet Strava mehr als 60 Millionen Menschen aus 195 Ländern auf der ganzen Welt. Und das kann sich schon
sehen lassen. Martin ist keiner von diesen 60 Millionen. Das kann man schon mal sagen.
Das stimmt.
Ich hingegen.
Aber ich könnte noch einer werden.
Das glaube ich nicht.
Nein?
Es wäre gut für dich und du hättest sicherlich deinen Spaß, aber du bist so davon überzeugt, dass du dieses ganze Digitale nicht nutzen möchtest, dass du es auch nicht nutzen wirst, einfach um deinen Prinzipien treu zu bleiben, glaube ich. Und Ela hat es ja gerade schon gesagt, Strava als größter Sportverein der Welt, ich würde es auch nicht als Sportverein bezeichnen, sondern für mich ist es ein soziales Netzwerk eigentlich, für Sportler und eine Art Trainingstagebuch, also so ein Mix aus allem Möglichen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin einer von diesen mehr als 60 Millionen Nutzern und ich finde es tatsächlich sehr gelungen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen einmal darüber sprechen, über Strava und es denen beibringen, die noch nicht bei Strava sind. Wobei ich mich immer wundere, wenn ich auf Läufer treffe, die noch nicht bei Strava sind, weil Strava jetzt echt schon lange dabei ist und mich persönlich total überzeugt hat. Und tatsächlich sehr, sehr viele Vorteile bietet, wie ich finde. Also tatsächlich sehr viele nützliche Funktionen. Und darüber hinaus auch noch echt verdammt viel Spaß macht, wenn man da so ein bisschen drin hängt. Und genau, darüber sprechen wir heute.
Ja, ich glaube, wir müssen am Anfang, ganz unbeleckt bin ich ja nicht, wir müssen am Anfang nochmal so, glaube ich, klar machen, was ist Strava tatsächlich, also praktisch? Und was braucht es, um bei Strava dabei zu sein? Weil das Zweitere ist, das, was entscheidend dafür ist,
warum
dass
du nicht dabei,
ich nicht dabei bin.
Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt kein Strava-Mitarbeiter, kein Strava-Experte. Ich nutze es nur sehr gerne.
Müssen wir eigentlich jetzt die ganze Zeit Werbung sagen, oder?
Nein. Ist es Werbung?
Nein, ne? Ist keine Werbung.
Nein. Das war auch gerade so ein Verweis auf unseren Lieblingspodcast, oder? Das war schon so die gleiche.
Ja, gut. Werbung Ende.
Also angefangen hat das Ganze oder so, fangen wir anders an. Strava kommt aus dem Bereich des Rennradsports. Da hat es so seinen Ursprung und ganz viele Radsportler haben dort ihre Einheiten letztlich hochgeladen. Also das Ganze war so eine Trainingsplattform, wo man seine Aufzeichnungen der Ausfahrten halt hochladen konnte. Und irgendwann wurde das Ganze zu einer App und hat sich erweitert und geöffnet für ganz, ganz viele andere Sportarten, unter anderem auch Laufen. Und heute kann man mit der App an sich seine Aktivitäten aufzeichnen. Mit GPS kann man rausfahren, braucht man gar nichts für, außer ein Smartphone und diese App. Oder man verbindet seine Uhr am Ende mit der App oder mit seinem Strava-Konto. Das funktioniert mit allen gängigen Laufuhren, ob von Garmin, von Polar, whatever. Und hat dann seine Daten, die man vorher aufgezeichnet hat, bei Strava. und kann die dort austauschen. So habe ich das auch anfänglich genutzt. Also ich bin zu Strava gekommen, weil ich als Laufredakteur hier die Möglichkeit habe, ganz, ganz viele unterschiedliche Uhren zu testen. Und dann hatte ich ein Profil bei Garmin, ein Profil bei Strava, ein Profil bei Garmin, ein Profil bei Polar, eins bei Suunto, überall. Und wollte dann aber so eine Übersicht haben über meine Gesamtkilometer im Jahr. So, und die hatte ich dann nicht, weil ich 100 Läufe gemacht habe mit Polar, 100 Läufe mit Garmin und ja, nichts hatte, wo ich die Daten zusammenfassen konnte. Und dann habe ich gedacht, gut, ich kann jedes einzelne Konto aber mit Strava verbinden und dann habe ich alles gesammelt bei Strava. Und so bin ich vor, ich weiß es gar nicht, 6, 7 Jahren dann zu Strava eben gekommen. Und seitdem lade ich dort meine Läufe hoch, beziehungsweise werden meine Läufe dort hochgeladen. Und das ist für mich ein großer, großer Vorteil.
Ich sehe, da sehe ich jetzt mal ganz provokativ gesagt, noch gar nicht den großen Vorteil einer solchen Plattform, weil ich halte seit 4,5 Jahrzehnten meine Läufe, egal wie ich sie ermittelt habe, ob mit einer normalen Uhr oder mit einer Polaruhr oder einem GPS-Messer, halte ich in einem Trainingstagebuch haptisch, das ist Papier, halte ich das fest. Ich schreibe da rein, heute etwa tatsächlich circa 11 Kilometer in der Pace vermutlich gelaufen, habe mich so und so dabei gefühlt. Es war im Volkspark, eventuell, heute mache ich das nicht mehr, früher habe ich noch dazu geschrieben, welchen Schuh ich dazu trug. Und wenn ich am Abend vorher zu viel getrunken hatte, stand das auch da drin. Das habe ich da problemlos festgehalten, das tue ich ja bis heute so. Also jetzt, wo das Laufen nicht mehr so eine leistungssportliche Relevanz hat, steht da etwas weniger drin pro Laufeinheit, aber das geht auch. Was mir allerdings fehlt, ist die Möglichkeit, das, was ich da jetzt aufgeschrieben habe, mit anderen zu teilen. Was sicherlich ein großes Momentum ist, warum diese Plattformen so super durch die Decke gehen, was ich aber, ich will gar nicht teilen. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Ich laufe so viel langsamer als früher. Ich will mich gar nicht rechtfertigen müssen, bei Gott weiß wem, dass ich heute nur 5 Minuten 30er Pace gerannt bin oder so. Will ich gar nicht. Das soll gar keiner wissen.
Musst du ja gar nicht. Du kannst ja bei Strava, also jetzt klinge ich wie so ein Werbemensch von Strava, der irgendwie mit Strava
auf... Das sein müssen in diesem Podcast, weil okay. Du bist begeisterter Strava.
Ich bin begeisterter Strava-Nutzer.
So. Strava ist.
Ich bin bekennender Strava.
Und euer Gott ist? Der Erfinder von Strava.
Nee, gibt es mehrere natürlich.
Okay.
Das ist, wie nennt man das? Polygamie? Nein. Nee, das war was anderes.
Das sind die... Die Stravaner.
Wie nennt man das denn nochmal, wenn man mehrere Götter hat?
Es gibt doch Monotheismus und...
Polytheismus.
Genau.
Ja. Polytheismus ist das.
Ja,
genau. Und ich bin praktisch Stravatheist. Nein.
Ja, vielleicht sollten wir das... Also, du kannst bei Strava deine Einheiten hochladen, beziehungsweise direkt mit der App aufzeichnen und musst sie aber mit gar niemandem teilen. Du kannst dein ganzes Profil...
Jetzt mal ganz ehrlich, genau. Wie blöd bin ich? Ich dachte, das muss man...
Du kannst dein ganzes Profil auf privat stellen. Dann findet dich nicht mal jemand. Dann bist du komplett privat. Du kannst aber auch alles auf öffentlich stellen. Oder du kannst es so einstellen, dass nur Leute, die dir folgen, und da kannst du jeden Einzelnen annehmen, so wie bei Facebook beispielsweise auch oder bei Instagram, annehmen und die sehen dann deine Einheiten. Und dann kannst du auch noch sagen, dass du bestimmte Einheiten doch auf privat stellen möchtest. Also zum Beispiel, ich kenne auch ein paar Leute, da finde ich es ein bisschen verwunderlich, wenn die ein schlechtes Training hatten, dann klicken die Einheit an und sagen privat und dann findet man auf einmal nichts von dieser Einheit. Man hat mit denen zusammen trainiert und auf einmal weiß man, okay, die Einheit haben sie nicht bei Strava hochgeladen. Da schämen sie sich scheinbar für. Und das kann
ich halte übrigens gerade noch was Zweites fest, was ich ganz am Anfang auch noch loswerden will. Es zwingt mich doch, das Nachhalten meiner Laufeinheiten auf einer digitalen Plattform zwingt mich aber doch dazu, dass ich immer mit dieser Uhr, die mich bemisst, vermisst und die einen GPS-Track oder was auch immer aufzeichnet, den ich da hochladen kann, zwingt mich doch immer mit dieser Uhr zu laufen. Und das ist das zweite ganz entscheidende Ding, was mich daran stört. ich laufe ja nur noch 10% meiner Laufeinheiten mit Uhr, weil ich den Rest lieber ohne Uhr laufe. Ja, ich laufe aus anderen Gründen, als um meine Zeit zu messen, um mein Tempo zu berechnen und so weiter. Ich laufe, weil ich mich wohlfühlen will, weil es meiner Gesundheit gut tut, weil ich meine Figur halten will, weil ich mich entstressen will. Ich möchte dann nicht auf die Uhr gucken müssen, deswegen nehme ich gar keine Uhr mit, wie du weißt. Also beim Intervalltraining ist das was anderes. Ja.
Es kann ja sein, dass du deine Einheiten da gar nicht hochladen möchtest. Und trotzdem weißt du genauso gut wie ich, dass du mich ja ständig fragst, hey, wie hat der und der eigentlich was trainiert?
Du bist jetzt noch nicht auf mein Problem eingegangen. Nein, ich möchte ja eine lückenlose Aufzeichnung meiner Trainingsdaten haben.
Ja,
okay. Aber ich möchte dazu nicht immer die blöde Uhr tragen müssen, sondern ich möchte eben auch mal reinschreiben können, wie ich es dann mache. Heute Mittagspause 60 Minuten lockerer Dauerlauf. Ja. Da steht einfach nur, wie lange ich unterwegs war. Manchmal ist es auch gewürfelt. Also so, ich gehe am Empfang vorbei, gucke auf meine Uhr, sage, okay, jetzt geht's los, komme wieder zurück, gucke wieder auf die Uhr. Ah, es waren etwa 60 Minuten. Wie habe ich mich gefühlt? Lockerer Dauerlauf, okay. Weißt du, so, ich möchte lückenlos aufzeichnen können, aber nicht aufgezeichnet werden lückenlos.
Aber jetzt mal eine blöde Frage. Kann man das nicht auch händisch nachtragen?
Danke, liebe Ela. Danke. Verdammt. Du kannst du kannst bei Strava, du musst nicht immer eine GPS-Aufzeichnung haben oder das mit deiner Uhr koppeln oder sonst irgendwas. Du kannst auch jeden Lauf manuell hinzufügen oder jede Einheit an sich. Also zum Beispiel, wenn du sagst, du trackst jeden deiner Läufe, der wird automatisch von deinem, sagen wir mal, Garmin oder Polarkonto drüber zu Strava geschaufelt und ist dann dort. Dann kannst du diese Einheit noch bearbeiten, dann Namen hinzufügen, was auch immer, Fotos hinzufügen, alles cool. Kannst aber auch sagen, wenn du zum Beispiel jede Woche zweimal Yoga hast, möchtest du ohne Uhr machen, weil du ganz entspannt sein möchtest, dann kannst du da auf das Plus klicken und sagen, Yoga 60 Minuten hat mich so und so gefühlt. Du kannst und das Gleiche bei Läufen. Du kannst auch sagen, ich bin jetzt eine Stunde gelaufen, das waren ungefähr 10 Kilometer, so wie du es in dein Buch einträgst, kannst du es auch bei Strava machen. Und dann ist es halt ohne GPS-Aufzeichnung. Aber du hast es lückenlos nachgetragen. Das geht dann nämlich auch.
Ich komme mir jetzt so richtig blöd gerade vor.
Warum?
Weil das ist wirklich ein Themenbereich, wo ich merke, da müsste ich mich sehr, sehr viel mehr mit auseinandergesetzt haben.
Muss man ja.
Aber zum Glück haben wir ja dich oder Ela oder sonst wen, der das alles perfekt tut. Aber das ist wirklich so ein Ding, wo ich einen absoluten Nachholbedarf hätte vielleicht, aber ich spüre ihn nicht so. Also ich sehe jetzt alles, was ihr bisher erwähnt habt in den ersten 8 bis 10 Minuten oder was, finde ich total plausibel, finde ich auch total gut, wirklich. Trotzdem fixt es mich noch nicht an. Was mich noch interessieren würde, darf ich das kurz reinschmeißen?
Immer.
Wie relevant ist der Austausch untereinander? War das eigentlich das Moment, was am Anfang die Plattform bekannt gemacht hat, dass man sich gegenseitig austauschen oder messen sogar konnte? Oder war es mehr die persönliche Trainingsdaten?
Da muss ich jetzt gestehen, ich weiß es gar nicht, warum das am Anfang, als es noch eher für Radsportler oder ausschließlich für Radsportler war, so eine Größe gewonnen hat, wo die Leute sich dann von Strava gedacht haben, okay, wir öffnen es jetzt für weitere Sportarten. Muss ich gestehen, weiß nicht, ob es da der Austausch war, ob man da schon wie so ein in einem sozialen Netzwerk sich anschauen konnte, was haben die anderen trainiert und dann eben sagen konnte, ey, das gefällt mir, was du da gemacht hast, oder das Kommentieren, suchen, finden, sich inspirieren lassen von den Einheiten, die anderen machen, das weiß ich gar nicht. Das ist ja aber heute alles möglich. Also man kann Einheiten von Leuten sich anschauen, man kann Leute suchen, alles wie man es bei Facebook kennt.
Mache ich, wie du eben schon mal angedeutet hast, mache ich ja oft mal.
Genau, dann fragst du mich, was hat der und der eigentlich trainiert?
Oder noch schlimmer, ich sage dann auch, das muss ich mich jetzt mal outen, dann sage ich zu meiner Frau, die natürlich bei Strava ist, sage ich dann, guck doch mal, was Henning am Sonntag gelaufen ist. Noch schlimmer, jetzt wird es richtig peinlich. Manchmal muss ich zugeben, laufe ich mit jemand anderem, ich ohne Uhr, der weiß ich mit Uhr und bei Strava, und sage dann zu meiner Frau, kannst du mal gucken, wie schnell wir an dem Tag gelaufen sind? Ja. Ja, muss ich zugeben. Ja, es kommt aber nicht häufig vor.
Ja. Aber du fragst mich häufiger mal nach der Mittagspause, was wir denn jetzt genau gelaufen sind.
Okay. Ja.
Und dann fragst du das auch noch mit einer Woche Verzögerung deine Frau dann eben. Was so bin ungefähr. Ich an dem und dem Tag gelaufen? Ja, interessant.
Nein.
Ja. Nee, also das geht inzwischen eben alles bei Strava. Es ist inzwischen halt mehr als ein Trainingstagebuch. Man kann sich da mit anderen austauschen. Man hat Follower oder Freunde, wie man das auch bei Facebook und Instagram hat, kann dann eben in seinem Feed seine eigenen Einheiten sehen, die Einheiten von anderen. Viele Profis laden da ihre Einheiten hoch, was ich persönlich total spannend finde. Wir haben ja auch die Rubrik im Heft, Strava-Einheit des Monats und auch online.
Ja, wo das, wir bestimmte, das ist wirklich spannend.
Genau,
ja.
Wo wir bestimmte Einheiten dann nochmal vorstellen, mit den Leuten ein Interview führen, darüber forschen. Und das finde ich total spannend.
Verdammt, ja.
Das zum Beispiel ist, jemand wie Richard Ringer, absolute Spitze in Deutschland, der lädt da jedes Training hoch. Und das kann man sich dann anschauen.
Verdammt, das ist überzeugend. Also
das ist zwar nerdig, aber geil.
Ja, das ist nerdig, aber das ist richtig geil, weil jetzt sagst du gleich wieder früher. Aber bei früher war es
damals. So,
es gab dann eine Publikation in den 60er, 70er, 80er Jahren, die nannte sich Leichtathlet, der Leichtathlet. Die kam einmal in der Woche donnerstags. Und da hatte man eventuell das Glück, dass man dort Trainingseinheiten von Top-Sportlern beschrieben bekam, so in der, die Lehre der Leichtathletik war innen drin so ein Innenteil. Und dann hattest du mal das Training von Matteo Vainio oder Lasse Viren oder von Alberto Cova oder sonstigen Leuten. Und das habe ich aufgefressen. Und das kriege ich heute jetzt also praktisch ja eventuell jeden Tag live geliefert. Das wäre jetzt im Moment tatsächlich was du mich jetzt gerade richtig anfickst. Ja. Ne?
Und mich ärgert es, wenn bestimmte Leute dann plötzlich damit aufhören. Also sagen wir, Philipp Bahr beispielsweise war auch jemand, der hat jede Einheit hochgeladen über Jahre. Dann wechselte er den Trainer vor, weiß gar nicht, anderthalb Jahren.
Zu Dieter Hogen wechselte er nach Berlin, ja.
Durfte seine Einheit nicht mehr
Trainer hochladen. Trainer der alten Schule, ja.
Genau, Dieter natürlich der Ansicht war, mein Training darf niemand sehen. Mhm. Philipp hat keine Einheit mehr hochgeladen. Jetzt hat er wieder den Trainer gewechselt. Jetzt sind seine Einheiten auf einmal wieder da. Und ich finde es super, weil ich das Training verfolgen kann.
Ja, das ist cool.
Es ist so eine gewisse Inspiration. Da kann man sich natürlich, sich was abschauen, aber nicht unbedingt.
Aber das heißt, solche Leute, also es ist eher normal, dass man das auf, wie nennt man das dann, öffentlich stellt?
Also viele Leute, die ich kenne, so ich sag jetzt mal, der normale Läufer, die normale Läuferin, haben ihre Sachen auf privat gestellt, veröffentlichen das nicht. Und dann gibt es aber viele, die alles veröffentlichen. Ich würde sagen, es ist so wie bei Instagram auch. Es gibt die, die sagen, ey, so what? Da geht es nur um meinen Sport, ich hau alles raus und jeder kann es sehen. Und diejenigen, die sagen, nee, das sind meine innersten Werte, da sieht man ja, wie mein Herz schlägt und wo ich wohne im Zweifel, weil man sieht natürlich auch, wo man jeden Lauf startet und beendet, wobei man da mit einer Sicherheitseinstellung noch so einen Kreis definieren kann, einen Umkreis, wo dann das nicht mehr dargestellt wird. Das würde ich auch jedem raten, dass man da nicht dann wirklich drauf schließen kann, wo man unbedingt wohnt oder wo man genau immer seinen Lauf startet und beendet. Das kann man da alles machen.
Oh, das wäre noch ein heißes Thema eigentlich. Da gab es doch dann
Datenschutz.
Wann war das? 2018? War das nicht so, dass dann, man kann doch auch aufgrund der abgeleisteten Laufeinheiten so Heatmaps erstellen, wo wird am meisten gerannt? Ja. War da nicht irgendwas mit das an Militärbasen in Afghanistan in Syrien?
Ich glaube, es war letztes Jahr, genau. Da gab es dann in der Wüste irgendwo, eine wo Heatmap nichts ist auf einmal.
Sah man, da rannten die Leute und dann wusste man, okay, ja. Da ist ein Militärlager der Amis, oder?
Genau.
Oder rede ich gerade völlig
Quatsch? Genau, das war so. Ich glaube, in Afghanistan oder im Irak, ich weiß es auch nicht mehr genau wo, und dann sah man auf jeden Fall die geheime Militärbasis. Geheim, jetzt weiß ich nicht genau, wie geheim die war, aber auf jeden Fall hat man dann da gesehen, wo die Soldaten, die dort eben stationiert sind, dann gelaufen sind, wobei da eigentlich nichts sein dürfte. Und genauso ist es dann eben. Aber ja, das betrifft jetzt nicht so wirklich viele. Ne?
Mir fallen ganz viele Themen dazu noch
ein. Ja, das ist
also,
gut.
Mir fällt noch das Thema, wo wir jetzt dabei sind. Was ist mit Datenschutz eigentlich? Weißt du da was? Du bist jetzt ja nicht der offizielle Strava-Vertreter hier, aber wie ist es mit dem Datenschutz?
Also ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht, wo die Server von Strava stehen, ob die in
aber geben die alle Daten weiter? Also geben die an die weiter, für die es zum Beispiel relevant ist, so eine Heatmap da abzuscannen?
Also ich muss gestehen, bislang habe ich nur gesehen, dass Strava die Daten selbst benutzt hat und natürlich stark anonymisiert, wenn sie eben was herausgeben, wo Daten kumuliert erfasst wurden. Also zum Beispiel so eine Heatmap, wo man dann sieht, die beliebteste Laufstrecke in Hamburg ist die Alster. Ne? Dann sieht man, überall sind irgendwelche Wege, wo Leute laufen und um die Alster ist es dann, ich sag mal jetzt, dunkelrot dargestellt. Dann sieht man, okay, da laufen die meisten Läufer. Da kann man ja jetzt keine Rückschlüsse auf den Einzelnen ziehen. Und wenn man seine Daten auf privat stellt und nicht mit anderen teilt, beziehungsweise nur mit Leuten teilt, die man kennt, dann würde ich behaupten, sind die Daten auch sicher. Und da ist es aber vermutlich wie bei Facebook und Instagram, was dann noch hinten raus so weitergeht.
Ja, ich glaube, das wissen wir nicht.
Also da müsste man jetzt die Benutzungsbedingungen einmal durchlesen.
Ich glaube, es wäre jetzt naiv zu behaupten, dass man nicht damit auch Gott weiß was alles
aber
machen
ganz ehrlich,
könnte.
Ich habe noch nie irgendwie eine Werbeanzeige oder so bekommen, die irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen ließ, dass Strava meine Daten an einen, keine Ahnung, Laufuhranbieter, Laufschuhanbieter weitergibt und ich kriege dann eine Anzeige, der Laufladen bei deiner Laufroute da hinten, da solltest du mal vorbeischauen. Das habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Keine Ahnung. Kann aber vorkommen natürlich.
Ich würde jetzt trotzdem mal festhalten, da sind wir jetzt nicht so richtig.
Also bin ich null Experte. Null.
Informationssicher.
Ich bin aber auch relativ leichtsinnig. Also mein Profil bei Strava ist öffentlich. Jeder kann mir da folgen, genau sehen, wo ich langlaufe jeden Tag. Ich schreibe da natürlich auch, also ich nutze es genau wie du. Ich lade nicht einfach meine Einheiten da hoch, sondern ich beschreibe in der Regel auch noch, wie ich mich dabei gefühlt habe. Das kann man bei Strava über so einen Regler selber tun inzwischen, also so von 0 bis 10. Ich habe mich super gefühlt, ich habe mich scheiße gefühlt. Und ich schreibe aber auch ganz oft noch in die Beschreibung hinein, Hüfte zwackt, muss Laufpause machen, so wie jetzt beispielsweise. Kann ich laufen gerade, das schreibe ich dann da rein. Letztlich sind das natürlich sehr sensible Daten.
Da kann ich laufen.
Können wir das Thema wechseln?
Ja,
das sind natürlich sensible Daten und da muss jeder meiner Meinung nach selber wissen, wie er damit umgeht, ob er das da hochlädt oder nicht. Selbst wenn man es nicht so hat wie ich und nicht öffentlich hat, nicht mit jedem teilen möchte, kann man es ja mit beispielsweise den Leuten teilen, mit denen man auch sonst unterwegs ist, mit denen man sonst trainiert, damit die das sich mal anschauen können. Viele nutzen es auch zur Kommunikation mit ihrem Trainer, dann kann man denen den Link von der letzten Einheit schicken und dann sagt der Trainer, war scheiße, nochmal machen.
Sag mal, dann, wo du jetzt hier der Expert bist, was hat das mit diesen komischen Kudos auf sich? Also ich habe jetzt hier Shoutout an die Nerds vom Auslaufen-Podcast. Die verteilen jetzt schon Kudos an die gar nichts mit Strava zu tun haben, einfach so als Auszeichnung an. Das ist jetzt schon so teilweise in den Sprachgebrauch von Läuferinnen und Läufern scheinbar übergegangen. Was ist denn Kudos? Ist das ein Herzchen oder ist das ein Kudos, Daumen hoch?
Kudos ist das Symbol dafür, ist ein Daumen hoch.
Was ist das?
Wie bei Facebook auch. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, ob es aus dem Surfen kommt oder ob es Rennradsprache ist.
Du meinst der Begriff an sich?
Der Begriff
ist Kudos? Was mache ich damit? Kudos ist
Daumen hoch, gefällt mir.
Aber wo kann ich das machen?
Kudos für deine Leistung, bei jeder Einheit. Du kannst die Einheit anklicken, Kudos geben, steht da, ist Daumen hoch. Und wie bei Facebook kannst du einen Beitrag liken, also eine Einheit liken.
Das ist und ist es Kudos. Wie bei Facebook und den anderen sozialen Netzwerken eigentlich, das heißt gar nichts? Oder wird das nur bei besonders geilen Einheiten auch verteilt?
Das heißt gar nichts. Also ich kann wirklich hochladen, dass ich 10 Minuten zum Kühlschrank gegangen bin und kriege einen Kudos dafür.
Von Christiane, deiner Frau.
Ja, aber also es gibt so ein paar Leute, ich finde das erstaunlich, wirklich. Ich lade eine Einheit hoch, beziehungsweise...
Stopp, und ganz kurz noch, definiert man sich auch dann über die Menge der Kudos?
Manche sicherlich, klar, logisch, wie bei allem. Es ist
richtig
eben ein...
Lame.
Es ist eben ein
nee, finde ich doof.
Nein, es ist eben ein soziales Netzwerk und sicherlich schauen Leute da drauf, wie viele Likes oder Kudos bekomme ich da drauf. So, jetzt einmal möchte ich erzählen. Ich finde es erstaunlich. Mein Garmin-Konto, womit die meisten Einheiten laufe ich mit einer Uhr von Garmin. Mein Garmin-Konto ist mit Strava verbunden. Also wenn ich eine Einheit mit meiner Garmin-Uhr mache, wird die automatisch zu Strava verlinkt. Ja. Funktioniert, wie gesagt, mit ganz, ganz vielen anderen Uhren. Apple Watch, Polar, whatsoever. Ist super. Muss man sich um gar nichts kümmern. Bei Garmin trage ich dann nicht ein, was das für eine Einheit war. Da schreibe ich dann nicht Intervalltraining, 10x1000, sonst irgendwas. Das mache ich nur bei Strava, weil bei Strava möchte ich alles sammeln. Und in der Zeit, in der ich dann die Einheit bei Strava bearbeite und abspeichere, was meist, sagen wir mal, das dauert eine Minute, habe ich immer die gleichen Kudos von den gleichen Leuten, die scheinbar immer bei Strava rumhängen.
Vielleicht haben die sich auch so einen kleinen Bot programmiert.
Das habe ich auch schon mal gedacht.
Das heißt, aber die Kudos sind für dich jetzt gar nicht so relevant.
Nein, also ich bekomme, ich weiß gar nicht, wie viele Follower ich habe. Oder wie nennt man die bei Strava? Egal, sagen wir mal Follower. Ich bekomme für einen Dauerlauf mit dir in der Mittagspause bekomme ich genauso viele Kudos wie für 10x1000. So, was einen Unterschied ausmacht,
das finde ich jetzt enttäuschend. Ich dachte, wenn du mit mir läufst, kriegst du mehr
Kudos. Ja, wenn ich ein Foto von dir mit reinlade, dazu wollte ich nämlich jetzt kommen. Also es funktioniert dann schon noch wie ein soziales Netzwerk. Markiere ich das Ganze als Rennen, habe ich zumindest das Gefühl, dass der Algorithmus das mehr Leuten am Ende anzeigt. Wenn ich dann noch ein Foto hochlade, noch mal mehr.
Das machst du aber nicht jedes Mal.
Nein, Ah. Ich nehme auch mein Handy nicht mit und mache bei jedem Lauf ein Foto. Manchmal schon, aber nicht immer. Also markiere ich es als Rennen, weil es ein Rennen war, und lade ein Foto dazu hoch, wird es deutlich mehr Leuten dargestellt, beziehungsweise ich bekomme deutlich mehr Kudos dafür. Also das fällt mir dann schon auf. Und dann ist es auch egal. Also ich glaube, es gibt so verschiedene Faktoren. Länge der Distanz, Länge der Laufeinheit oder der Einheit, Höhenmeter, wenn man ein Foto hochlädt, war es ein Rennen, all das führt dann dazu, dass das Ganze am Ende mehr Leuten angezeigt wird. Und je mehr Leuten es angezeigt hat, je mehr Kudos es gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es noch mehr angezeigt wird. Und dann funktioniert das tatsächlich wie ein soziales Netzwerk. Und dann denke ich auch manchmal, warum hat die Einheit jetzt eigentlich so viele Likes bekommen? Und dann ist es ein katastrophales Rennen. Mein letztes Rennen vor der Saisonpause war ein ganz schlechter Zehner. Ich habe ein Foto hochgeladen, ich habe das Ganze als Rennen markiert und ich bekomme halt ganz viele Kudos dafür, wobei es eine scheiß Einheit war.
Das lag an den wunderschönen Fanplakaten.
Ja, danke Eva nochmal für die Anforderung an der Strecke. Ja, aber da ist es dann einfach ein soziales
Gibt Netz. Es einen Parameter, so wie bei Insta oder Facebook, der relevant ist, ob ich ein besonders erfolgreicher Stravianer bin oder nicht? Also bei Insta, wie viele Freunde, Follower oder sonstiges ich habe, ist ja relevant. Also je mehr ich habe, desto berühmter bin ich oder so. Gibt es sowas bei Strava dann auch?
Ja, das ist letztlich die gleiche Geschichte.
Je mehr Follower du hast.
Genau, du kannst sehen, wie viel Follower hat jemand.
Das heißt, Mo Farah hat dann 3 Millionen.
Und Mo Farah ist, glaube ich, nicht bei Strava, okay. Leider. Wer bei Strava ist, ist Geoffrey Camborra. Mhm. Und der
hält auch Einheiten hoch regelmäßig?
Nur seine Weltrekorde. Joshua Cheptegei, nicht Geoffrey Camborra.
Okay.
Joshua Cheptegei hat insgesamt 3 Einheiten. Sein 5000 Meter
Straßenweltrekord.
Sein Straßenweltrekord und
10.000 Meter.
Und dann noch so eine Einheit, wo sie irgendwo so eine Charity-Aktion hatten. Die 3 Einheiten findet man bei ihm.
Okay, also weitem noch nicht so, dass jetzt jede Läuferin oder jeder Läufer, das muss man mal festhalten, bei Strava ist.
Nein. Aber durchaus viele. Und da findet man dann auch eben mehr oder weniger spannende Geschichten.
Können wir beurteilen, wissen wir das, obwohl wir, wie gesagt, keine Strava-Mitarbeiter sind, ob es überwiegend ambitionierte Läuferinnen und Läufer sind, die bei Strava sind, oder Fitness-Freizeitläufer? Ich vermute jetzt mehr ambitionierte Läufer. Oder lädt man da auch seine Einheiten hoch, wenn man nur zweimal in der Woche 20 Minuten
entspannt? Inzwischen ist Strava joggt. Total verbreitet. Und die geben auch ganz viele Statistiken raus. Die haben ja Daten ohne Ende. Und wenn diese Statistiken rausgeben, dann sieht man schon, dass das eigentlich mit den Daten, die wir beispielsweise über unsere Leserwahl ermitteln, dass das korreliert. Die Leute laufen dann 2-3 Mal in der Woche, 20, 30 Kilometer. Also das ist jetzt nicht, dass da nur die Pros unterwegs sind, sondern die Hürde ist natürlich relativ gering. Du meldest dich einfach an, kannst deine Einheiten hochladen und du bekommst eine gewisse Rückmeldung. Das ist wie bei Instagram. Da ist jeder Läufer, der so seine Daten mit anderen teilen möchte, beziehungsweise auch eben nicht mit anderen teilen möchte, ist dann halt dort unterwegs. Und da habe ich jetzt noch nicht festgestellt, dass das überwiegend in die eine oder in die andere Richtung tendiert. Also es ist wirklich jeder. Es sind ja auch so viele. Also Eda hat ja eben die Zahlen genannt. Ja,
60
weltweit.
Millionen.
Das ist eine riesige Datenbasis. Und diese ganzen Statistiken, die eben veröffentlichen, sind natürlich auch schon relevant. Also die hatten mal eine Geschichte eine Statistik zum Berlin-Marathon. Da war, glaube ich, ein Drittel der Teilnehmer des Berlin-Marathons war dann bei Strava oder hat an diesem Tag seine Einheit dort hochgeladen. Und das ist natürlich schon enorm. Daraus kann man dann natürlich ganz viele Rückschlüsse ziehen von den einzelnen Kilometern, wann welcher Kilometer, wie schnell und wann die Leute quasi den Mann mit dem Hammer kennenlernen durften. Und die Daten, die hat man sonst halt nicht. Die hat man nur, wenn man halt so eine große Datenbasis hat. Deswegen ist Strava total spannend, was aber auch sowas angeht.
Mhm. Sehr, sehr, sag ich mal, populär geworden ist es ja auch unter anderem, weil man dieses Momentum da genutzt hat, Segmente anzulegen und diese mit anderen teilen zu können und auch die von anderen jagen zu können. Also man kann eine beliebige, was heißt das nochmal, Segment anlegen, heißt, man kann eine beliebige Laufstrecke bemessen, Also wie schnell ich die abgelaufen bin,
ja, also
kann das als Segment hochladen und sagen, hier bin auf diesem Stück bin ich der Schnellste, der hier je gelaufen ist, beziehungsweise gibt es dann Ranglisten
auch, genau,
oder?
Genau.
Das war ja so ein Ding, was für mich auch Strava ziemlich bekannt gemacht hat.
Genau, das ist auch nach wie vor.
Ist das jetzt noch aktuell?
Voll. Das Thema ist nach wie vor aktuell, wird auch immer wieder überarbeitet, was so die Richtlinien und die Funktionen des Ganzen angeht. Letztlich ist es so, sagen wir mal, beliebtes Beispiel, man läuft einmal um die Alster, dann kann man die ganze Alsterrunde natürlich als Segment sehen und auch anlegen. Die Alsterrunde ist auch als Segment verschieden.
Blöd gefragt, anlegen heißt, ich stoppe ein und stoppe ab. Oder.
Nee, anlegen ist wirklich, man muss bei Strava in der Aktivität, kann man dann einen Teil dieser Aktivität beziehungsweise die ganze Aktivität als Segment anlegen.
Ja, wie mache ich das praktisch? An meiner Uhr jetzt stoppe ich?
Nee, an der Uhr nicht, das geht über die App beziehungsweise über die Desktop-Variante, okay. Also über einen Browser.
Ja.
Und dann kann man sagen, zum Beispiel der Kilometer von über die Kenny. Die Brücke, sagen wir mal, das sind 200 Meter über die Kennedy-Brücke. Ich weiß es nicht genau. Das kann man dann auch als Segment rausnehmen und dann einfach nur schauen, wer war vom Anfang der Kennedy-Brücke bis zum Ende der Kennedy-Brücke der Schnellste. Da wird automatisch eine Rangliste erstellt von allen Leuten, die da jemals drüber gelaufen sind und ihre Aktivität bei Strava.
Darf ich nochmal blöd fragen?
Ja.
Also ich habe jetzt eine Einheit abgelaufen, sage ich mal, um die Alster.
Genau.
Ich lade die hoch bei Strava,
ja.
Und kann dann nachträglich, gehe ich dann rein und sage, ich lege jetzt das Segment von der Brücke bis zu der Brücke fest,
genau.
Und gucke, wer, das ist jetzt mein Segment,
genau.
Wer alles auf dem Segment oder wie viel schnellster ich auf dem Segment war,
genau.
Im Nachhinein.
Genau, also in der Regel, inzwischen ist es so, auf den beliebten Laufrouten sind ganz, ganz viele unterschiedliche Segmente schon angelegt. Dann hat einer angelegt, kenne die Brücke Anfang bis Ende, einer hat angelegt, kenne die Brücke Anfang bis noch eine Bank weiter, teilweise ist es absurd, teilweise überschneiden sich die Segmente auch oder ähneln sich sehr. Aber es gibt auch viele Segmente, die eine gewisse, ja, ich sag mal, Faszination haben. Zum Beispiel eine ganze Alsterrunde als Segment hat schon eine gewisse Aussagekraft. Wenn du da Erster bist, das ist, glaube ich, inzwischen Aaron Bienenfeld oder Florian Neuschwander, die haben sich da mal gebettelt. Ich weiß es nicht genau, wer da jetzt vorne ist. Das hat halt schon eine gewisse Aussagekraft und das wird auch weltweit von immer mehr Leuten gejagt. Also inzwischen ist es auch so, dass Profisportler da Bock drauf haben, sich über Strava-Segmente den Kopf einzuschlagen und zu schauen, wer ist denn da der Beste.
Das finde ich ja auch ganz faszinierend.
Das ist total witzig, das ist spielerisch.
Ganz, ganz neues Ding. Also
genau.
Konnte es vorher nicht geben. Das gab es vorher nicht.
Da konnte man sich bei Rennen miteinander vergleichen, beziehungsweise konnte man sich dann auf bestimmten Strecken, ich habe ja meine Fastest Known Time Geschichte geschrieben, wo man dann sagen konnte, okay, man war der Schnellste zum Beispiel von Chamonix auf den Mont Blanc und wieder zurück. Das kann man natürlich auch inzwischen als Segment bei Strava anlegen und dann ist es quasi vergleichbar. Das ist dann die schnellste auf der Strecke je gelaufene Zeit. Natürlich nur von Strava-Nutzern. Es kann jemand natürlich sein, dass jemand dort schon mal schneller gelaufen ist, der es nicht bei Strava hochgeladen hat. Aber da kann man echt schön spielen. Und selbst natürlich die berühmten Aktivitäten, die berühmten Segmente, einmal um die Alster, da wird es jetzt für einen Hobbyläufer sehr schwierig, sich da irgendwas zu holen. Aber man kann natürlich bei sich im Wald auch so ein Segment anlegen und dann mal schauen, hey, wer läuft da überhaupt lang? Also das mache ich manchmal, wenn ich irgendwo bin. Dann bin ich erstaunt, wenn mir Strava dann am Ende anzeigt, ach, guck mal, hier war ein Segment. Und dann bist du dann da irgendwie Fünfter geworden und dann gehst du am nächsten Tag dann nochmal langlaufen und holst dir dann das Segment. Das mache ich. So mache ich es auch bei meinen Eltern.
Das finde ich super. Früher waren solche, gab es
auch
so klassische Runden, die gab es deutschlandweit, weltweit wahrscheinlich, aber auch deutschlandweit und dann war das eher so ein Mythos. Da ist mal der so und so schnell gelaufen. Genau. Wissen tat man das dann am Schluss doch nicht so richtig. Und heute kann man das ja so richtig schön belegen.
Genau. Was mich ein bisschen stört, also jemand, der das sehr weit nach vorne gebracht hat, das Thema bei uns war, glaube ich, Florian Neuschwander, einfach weil er da Bock drauf hatte. Dann hat er gesagt, so, heute gehe ich Segmente ballern.
Wahrscheinlich war der auf Strava gesponsert, oder nicht?
Ja, das kann gut sein.
Ja.
Dann war er vorher eben, als er noch in Frankfurt wohnte, dann hat er dann sich geschaut, ey, welche Segmente gehören mir eigentlich noch nicht? Dann hat er sich eine Runde gebastelt und ist die dann abgelaufen, die Runde. Und da, wo er wusste, dass die Segmente starten und aufhören, das muss man nicht unbedingt wissen, das kann man auch alles auf seine Uhr laden und dann sieht man auf der Uhr, wenn ein Segment startet und zu Ende ist, das funktioniert auch alles. Und dann ist der da halt schnell gelaufen, das war dann für den eine Trainingseinheit. Dann ist er da mal 300 Meter schnell gelaufen, dann da mal 1,5 Kilometer, ist dann zum nächsten Segment gelaufen, hat sich das geholt Und ja, das war für ihn dann einfach ein Spiel und ein Training zugleich. Und das
muss man natürlich aufpassen, dass einen das dann nicht durch jede Trainingseinheit hetzt.
Nein, natürlich sollte man nicht immer
Segmente holen. Ein sinnvolles Training lebt auch davon, dass man mal langsam läuft.
Aber was auch sehr cool ist, man kann auch jede Leistung, die man auf einem Segment hat, wird bei Strava in einer Liste geführt. Dann kann man auch sehen, verbessere ich mich auf diesem Segment peu à peu über die Jahre, ne? Oder über die Wochen. Und das finde ich auch gut. Natürlich wird nicht jeder in der Lage sein, ein Strava-Segment zu holen, beziehungsweise die umkämpften Strava-Segmente zu holen. Aber so seine eigene Positionierung in der besten Liste kann man ja peu à peu verbessern. Und das finde ich schon ganz gut. Es gibt Bestenlisten für Männer, für Frauen, nach Altersklassen, glaube ich, sogar noch unterteilt. Ist schon ganz witzig. Ja.
Jetzt haben wir natürlich noch ein großes Problem. Strava ist ein Unternehmen, was irgendwann eine Mitgliedschaft eingeführt hat, weil, ich will auf was anderes noch hinaus als das Thema Mitgliedschaft, weil man damals, las ich in den Pressemitteilungen, allen gesagt hat, also wir sind noch immer nicht rentabel. Wir müssen irgendwie jetzt auch mal Geld verdienen. Und deswegen führen wir diese Mitgliedschaft ein für, was haben wir gesagt, 7,90 Euro,
also
7,99 Euro im Monat.
Es gab verschiedene Modelle.
Ist, jetzt lass mal, es wird so nicht sein, aber lass mal irgendwann jemanden entscheiden, es gibt jetzt Strava aber nicht mehr. Was machst du dann mit deinen Aufzeichnungen?
Die exportierst du.
Ich habe meine Trainingstagebücher da im Regal liegen. Und
so,
ach, jetzt kommst du mit dem Hausbrand, ne?
Nö, dann klickst du auf, dann komme ich mit Punkt 1 mit dem Hausbrand. Was ist, wenn deine Trainingstagebücher verbrennen?
Ich werde die abfotografieren.
Unabhängig davon kannst du bei Strava jederzeit sagen, Einstellungen, Daten exportieren und kannst dein ganzes Trainingstagebuch in eine Excel-Liste exportieren.
Ja. Und wie sieht das dann aus?
Wie in einer Excel-Liste.
Okay.
Relativ unübersichtlich.
Verdammt, also entkräftet.
Ich habe es nicht getan, aber du kannst deine Daten retten irgendwie und dann auch in ein anderes Trainingstagebuch überführen.
Hoffentlich überführen, ja.
Genau. Die Geschichte hast du natürlich überall. Natürlich wird es irgendwann mal was anderes geben als Strava und dann wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben, aber sieht ehrlich gesagt ja jetzt nicht unbedingt danach aus.
Gut, dann lass uns noch mal das Thema Mitgliedschaft. Also es gab es ja über Jahre, gab es all die Funktionen, die bei Strava angeboten wurden, soweit ich weiß. Ich bin ja nicht drin, aber gab es umsonst. Und dann kann ich mich sehr gut erinnern, deswegen bin ich da so ein bisschen involviert, gab es so in der Community so ein Aufruhr, weil dann auf einmal manche Funktionen hinter einer Bezahlschranke lagen. Mhm. Oder nein, an eine Mitgliedschaft gekoppelt waren. Hast du das empfunden?
Also ich fand es am Anfang ein bisschen blöd. Also es war eben kostenlos. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr genau sicher. Ich glaube, am Anfang war es vollständig kostenlos. Dann gab es die Variante, dass man entweder ein Paket bestehend aus drei einzelnen Bausteinen buchen konnte. Das war dann so die Premium-Mitgliedschaft mit allen Funktionen. Oder man konnte sich für einen Baustein entscheiden und hatte dann nur gewisse Funktionen. Also entweder so eine Trainingsauswertung oder eher die Sicherheitsfunktion, wie auch immer. Und inzwischen haben sie das Ganze vereinfacht und gesagt, alle Funktionen gibt es für, ich glaube, inzwischen 7,99 Euro. Und dann ist man im Monat. Genau. Ja. Und es gibt auch eine Bezahlfunktion für ein Jahr. Das ist dann ein bisschen günstiger. Zahlt man wahrscheinlich nur noch 6,99 Euro umgerechnet im Monat. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es dann ein bisschen günstiger. Und weiterhin gibt es aber eine kostenlose Mitgliedschaft, wo nur noch die Basisfunktionen umsonst sind. Also man kann Einheiten hochladen, man kann sie benennen, man kann sie rudimentär auswerten. Man sieht, glaube ich, nicht mehr alle Daten oder man sieht alle Daten, aber man kann sie nicht mehr im Detail auswerten. Und man kann auch nach wie vor sehen, wenn man in die kostenlose Mitgliedschaft hat, kann man sich Trainingseinheiten von anderen ansehen. Das funktioniert. Aber so die Funktionen, die wirklich auch einen Mehrwert bieten, worauf wir gerne gleich noch zu sprechen kommen können, die sind jetzt eben hinter einer Paywall versteckt. Und da muss ich ehrlich gesagt auch sagen, finde ich nicht schlimm, weil dahinter Funktionen stecken, die mir tatsächlich was bringen als Läufer. Und wenn man die nicht haben möchte, dann muss man auch nicht dafür bezahlen. Das finde ich
dann. Ja, dann lass uns mal direkt Tacheles reden. Was für Funktionen sind das?
Das ist vor allen Dingen Punkt 1, die Möglichkeit, sein Training wirklich detailliert auszuwerten. Gut, das kann man mit der kostenlosen Version seiner Hersteller-Software auch machen. Also wenn man bei Garmin, bei Polar, bei Suunto sein Programm dann eben hat, kann man da die Einheiten auswerten. Teilweise sogar noch detaillierter als bei Strava. Aber bei Strava kann man, was ich sehr gelungen finde, seit einem knappen halben Jahr oder ein bisschen länger, Routen sich erstellen lassen. Also da gibt man ein, ich möchte laufen oder Radfahren, so und so viel Kilometer, hügelig, flach, auf dem und dem Untergrund. Und dann kriegt man basierend auf den Daten, die Strava hat, Routen angezeigt.
Aber das ist natürlich jetzt nicht Raketentechnik von Strava, sondern das haben schon andere Portale auch angeboten.
Das haben
nicht. Also Komoot zum Beispiel, kannst du das doch auch.
Aber nicht so gut gelungen wie Strava, weil Strava natürlich unfassbar viel mehr Daten hat. Okay. Also du läufst dann halt wirklich auf den Routen, die Läufer vor Ort auch laufen. Also die schauen sich dann an, wo sind hier quasi die Strecken, die viele Läufer nutzen, wenn man irgendwo ist, und erstellt anhand dieser Strecken dann deine Laufroute. Also du läufst dann an den, wenn du beispielsweise im Urlaub bist, dann läufst du dort auf den Strecken, auf denen die Locals auch laufen. Und das ist wirklich total geil, weil das sind dann Strecken, die auch gut laufbar sind, funktionieren, wo man nicht ständig abbremsen muss. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt. Das ist so viel besser als all das, was ich eben bei anderen Streckenplanern wie eben Komoot oder so kennengelernt habe, wo man eher noch selbst aktiv werden muss. Bei Strava funktioniert das alles so ein bisschen runder. Wie gesagt, andere bieten das auch an, ja, aber bei Strava ist das schon sehr gelungen. Und dann schickt man es einfach auf seine Uhr und läuft dem ganzen Kram nach. Das finde ich schon echt gut.
Was ja auch ein tolles neues Momentum, heute habe ich es mir Momentum, ist, dass man eine Strecke anlegen kann und dann sich auf die Uhr praktisch speichern kann und nach Uhr die Strecke dann ablaufen kann. Einmal wirklich so
das mache ich wirklich ganz viel.
Die Wegführung erleichtert wird über das Ziffernblatt der Uhr. Ne? Ja. Wie nennt man nicht Ziffernblatt, wie nennt man das? Über das Display.
Display-Anzeige, wie auch immer. Genau, wenn man dann noch eine Uhr hat, die eine Karte darstellt und nicht einfach nur so einen Strich, dann biegt man auch nicht mehr falsch ab und so. Das finde ich tatsächlich einen extrem großen Mehrwert. Dann kann man sich eben auf den Lauf konzentrieren und muss nicht schauen, wo man jetzt langläuft oder sein Handy rauskramt oder so. Wie habt ihr das eigentlich damals gemacht? Wenn ihr irgendwo unterwegs seid, wart, wo ihr euch nicht auskenntet, wo ihr nicht wusstet, wie weit ist die Strecke, wo muss ich überhaupt abbiegen? Wie hat man das gemacht? Ich frage mich das ständig. Wie ist man früher beim Laufen klargekommen und wie ist man auch im Auto oder so klargekommen? Also, ich würde heute nicht von hier nach München finden.
Du weißt, wie es ist. Es gab Karten.
Was für Dinge?
Karten. Und die habe ich tatsächlich teilweise auch beim Laufen mitgenommen.
Wirklich?
Ja. Die waren dann natürlich nachher eventuell völlig verschwitzt, zerfleddert und so.
So eine ganz normale Karte.
Ganz normale.
So eine Faltkarte.
Ja, also nicht die ganze Karte, aber ein Ausschnitt. Eventuell, es war sehr viel mehr Abenteuer dabei. Man ist einfach mal in den Weg reingelaufen und hat geguckt, wie man wohin kommt und hat so ein bisschen nach der Sonne geguckt, wo die gerade steht. Ja, und oft gab es dann auch so Möglichkeiten, out and back einfach hin und zurück. Den Weg, den man hingelaufen ist, ist man wieder zurückgelaufen. Also, oder man hat sich vorher auf der Karte, die man dann nicht mitgenommen hat, eine Strecke ausgesucht und hat sich so Wegpunkte gemerkt. Und die habe ich mir durchaus auch mal, wenn es ein langer Lauf war, auf einen Zettel geschrieben. Habe gesagt, Schloss so und so, dann irgendwelche markanten Wegpunkte mir notiert. Und die wurden dann ja auch, wenn du jetzt in der Gegend warst, die touristisch erschlossen war, wurden ja auch da irgendwelche Wegstrecken an den Bäumen, wie es bis heute ist, so angezeigt.
Das
ist
aber schon, hast du dich da nicht mal verlaufen?
Doch, total. Man hat sich auch mal total verlaufen. Aber ich damals gar nicht anders kannte, war das jetzt auch gar nichts Besonderes. Okay. Und ehrlich gesagt, da ich ja jetzt auch ganz, ganz neu bin in dem Feld, mir passiert das heute ja noch so, dass ich drauf loslaufen muss und mich auch mal verlaufe und so. Und ich bin total fasziniert, das muss ich aber zugeben, unabhängig jetzt von Strava oder sonstigem. Ich habe ja jetzt auch angefangen, dadurch, dass meine Frau eine große Stravaianerin ist.
Stravaistin.
Ich habe jetzt auch angefangen, mir von ihr dann eine Uhr umbinden zu lassen, auf der so eine Strecke hochgeladen ist und wo ich dann sehen kann, wo ich herlaufen muss damit. Und das finde ich, muss ich zugeben, ist schon toll. Ist schon eine klasse Errungenschaft. Also es geht einem so, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal und naiv an, es geht einem so ein bisschen ab, dass man so die Landschaft, die Gegend erkundet und erkunden muss. Man guckt dann eher so auf seine Uhr, bin ich hier richtig, anstatt mal so in den Weg reinzugucken. Aber das ist natürlich jetzt, ja, das ist ein ganz
ja, gleichzeitig
eine kleine Nebensache ist, nicht so, so.
Gleichzeitig hat man halt dann eben die Herausforderung, nicht, dass man, okay, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, bin ich falsch abgebogen oder so, sondern man hat, und das finde ich den großen Vorteil an den Daten bei Strava, die Daten sind halt aktuell. Die schauen sich halt an, wie viele Läufer sind jetzt auf der Strecke gelaufen. Und dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Weg auch noch da ist. Also wir laufen ja gerne in den Bergen und da kommt es ja durchaus mal vor, dass ein Weg, der irgendwo auf einer Karte von 1900 irgendwas eingezeichnet ist, dass es ihn gar nicht mehr gibt. Ja. Und dann, das kann halt bei Strava eigentlich nicht passieren, weil die Daten halt so aktuell sind und weil Strava halt schaut, okay, wie viele Leute sind ja eigentlich gelaufen? Und wenn hier viele Leute laufen, dann wird das schon ein attraktiver und laufbarer Weg sein. Ja. Und dann kraxelst du am Ende nicht über einen Grat und musst eigentlich seilversichert im Klettersteig unterwegs sein. Das ist dann schon ganz cool eigentlich.
Ja, wobei ich natürlich auch dagegen halten muss, wie immer, auch damals war Laufen möglich und war genauso effektiv und war genauso gesundheitsfördernd. Und die Ergebnisse, die wir mit diesen nicht vorhandenen Tools trotzdem erzielt haben, waren auch nicht schlechter als die von heute. Ja. Aber trotzdem, also ich bin insgesamt, bin ich jetzt doch faszinierter als vor unserem Gespräch von Strava. Und was mich aber weiterhin am meisten da irgendwie so anmacht, ist, dass ich halt anderen über die Schulter gucken kann. Genau. Also auch denen, die ich zum Beispiel trainiere, dass ich da so einen direkten Einblick natürlich in ihr tägliches Trainingsprogramm gewinnen kann. Das weiß ich ja alles. Aber mir ist es jetzt noch mal so klarer geworden.
Ja, es befriedigt natürlich, aber das ist ja das Grundprinzip von sozialen Netzwerken auch, es befriedigt natürlich so ein bisschen das Bedürfnis nach, danach in andere Leben so ein bisschen hineinzuschauen. Und bei Instagram und Facebook ist es ja wohl überlegt, sage ich mal, was man da hochlädt, man legt irgendwelche Filter über die Bilder und so. Und bei Strava, gut, man kann sich dafür entscheiden, seine Einheit nicht hochzuladen, aber wenn man eine Einheit hochlädt, und sie nicht stark verfälscht, dann spiegelt das halt die Realität wider. Und dann sieht man halt, okay, derjenige ist da und da langgelaufen, hat so und so abgeliefert. Und das finde ich dann schon, also es ist für mich so ein Ding, da wird meine Neugierde befriedigt.
Obwohl, da wird es auch schon die Ersten geben, die mit dem Fahrrad statt zu laufen und irgendwas hochladen.
Da sprichst du ein Thema an, was mich extrem stört. Wenn ich dann irgend so ein Segment sehe, wo ich dann, sagen wir mal, das Segment ist 500 Meter lang, ich habe da alles gegeben und lande am Ende auf Platz 4 mit meiner Minute 32 und guck dann, und dann haben die ersten 4 haben dann irgendwie so eine Pace von 32 Sekunden pro Kilometer und dann schaust du dir die Einheit an und dann war da irgendwie so ein GPS-Fehler. Boah, kriege ich Krawatte, ne? Also ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann kann man diese Einheiten auch melden, aber das dauert im Zweifel dann und dann wird das nicht korrigiert. Und das ist so ein Ding, oh, da ärgere ich mich sehr drüber. Es gibt zum Beispiel ein Segment bei meinen Eltern, das ist ja immer, wenn ich zu meinen Eltern fahre, werden die Segmente zurückgeholt.
In der tiefsten Eifel.
In der tiefsten
Eifel. Laufen da überhaupt außer dir noch
andere? Da laufen sehr, sehr gute Läufer, ja, inzwischen. einer davon, ich habe seinen Namen, soll ich nachgucken, wie er heißt? Nein, Martin schüttelt mit dem Kopf. Einer davon ist tatsächlich einer, der beim Rennsteiglauf seit Jahren immer ganz, ganz weit vorne landet. Und der wohnt direkt bei meinen Eltern um die Ecke. Egal. Auf jeden Fall hat der sich inzwischen einige meiner Segmente geholt. Und natürlich, wenn ich nach Hause komme, möchte ich mir die zurückholen. Das gelingt nur manchmal bei bestimmten Segmenten, weil der Typ hat es echt drauf und dann komme ich doch nicht ganz hin. Und spätestens, wenn ich sie dann versucht habe zu, oder wenn ich sie geholt habe, eine Woche später holt er sie sich dann wieder zurück. Also so ein kleiner Kampf entbrannt. Und wir haben uns noch nie getroffen. Ich habe keine Ahnung, also ich kenne den Typen nicht. Wir haben nur mal hin und her geschrieben über Strava. Und er weiß inzwischen, dass immer, wenn ich zurückkomme und Heimaturlaub mache, dass Gefahr droht. Aber er ist da selbstsicher genug und holt sich das dann wieder zurück, wie gesagt. Aber es gibt ein Segment, was mir extrem wichtig ist. Das ist ein sehr, sehr steiler Anstieg bei meinen Eltern. Heißt Eugenienstein. Und ich weiß, dass ich da so schnell hochgelaufen bin, wie bislang noch niemand anders. Ich weiß es einfach.
Lieber Kilian Johnny, genau, wenn du diesen Podcast hörst, könntest du bitte mal an diesen Eugeniensteig gehen und da irgend so eine Zeit vorlegen, dass Henning nie mehr wieder da drankommt.
Also, Kilian Johnny ist so ziemlich der einzige Mensch auf diesem Planeten, dem ich zutraue, dass er da schneller hochlaufen kann als ich. Aber da hat sich jemand ein Segment geholt, dieses Segment geholt. in einer Zeit, die nicht realistisch ist, die nicht möglich ist, wegen eines beschissenen, muss man das eigentlich, die scheiße und beschissenen Worte, die ich hier raushaue, muss man das
piepen? Nein, wir sind ganz authentisch.
Nein, gut, wir piepen nicht. Hat er sich geholt wegen eines GPS-Fehlers. Und das ist das Schlimmste. Ich habe es gemacht, wie ich vorhin beschrieben habe. Ich habe mir eine Route erstellt anhand über eine Strecke von, ich glaube, es waren 15 oder 16 Kilometer mit 4 Segmenten. 4 Bergan-Segmente. Ich habe mir 2 davon geholt dann. Eins habe ich ganz knapp nicht geschafft. Da habe ich den Typen eben nicht geschlagen vom Rennsteiglauf. Und dann dieses Eugenienstein-Segment. Und da habe ich dann gemerkt, das ist völlig unrealistisch.
Aber vielleicht ist das...
Wirklich, das ist nicht realistisch.
Was weißt du?
Ich könnte so schnell nicht da runterlaufen, wie der hochlaufen.
Vielleicht war da einer, der
nein,
ein Afrikaner...
Nein, ich weiß, nein, du siehst, das ist ja dann, du kannst ja dann gucken...
Im Trainingslager während verschiedenen Rennen, die er gerade in Deutschland gemacht hat. Und...
Die Kenianer, die da leben in Schmidt, kennst du auch,
genau. Ne?
Die laufen immer auf der Straße. Und die haben,
vielleicht nicht, ist da mal ausnahmsweise einer
bei Strava. Nein, es ist ein GPS-Fehler, weil du kannst ja auch, und das mache ich dann ganz oft, wenn ich dann sehe, boah, krass, der hat hier aber abgeliefert. Dann kannst du auf das Segment sehen, gehen und dann siehst du, dass der jeden Lauf einfach nur in 6,45er-Pace hat. Aber ausgerechnet das eine Segment läuft er dann in 2,30er-Pace bergauf. Ein bisschen unrealistisch, ja, oder?
Nicht. Ja, nicht. Ja.
Und das ist dann der Moment, wo Strava mich echt ein bisschen ankotzt. Weil da möchte ich dann den Verdienst dieses Segments, dieses KOMs haben. King of Mountain heißt das. Und krieg's nicht wegen eines Fehlers. Ganz schlimm. Man hat's nicht in der Hand. Das ist ganz schlimm. Aber ich bin momentan nicht fit, ne? Shit. In Sag 2 mal, Wochen fahr ich in die Eifel.
Du hattest eben von Funktionen geredet. Was für Funktionen? Welche weitere Funktion gibt es denn noch, die dir da so wichtig scheint? Weil ich weiß nicht, was könnte das noch sein?
So wirklich wichtig ist für mich tatsächlich die Auswertung, die Routengeschichte, die Segmente finde ich ganz spannend. Also hängt nicht mein Leben dran, auch wenn man das gerade anders meinen könnte
den letzten. Ja, das ist so auch so. Da hängt dein Leben dran, aber ist egal.
Nein. Also ich könnte jederzeit damit aufhören. Ich glaube, ich würde echt ein bisschen zittrig, wenn man mein Strava-Konto hacken würde.
War das nicht neulich so, als es diesen Softwarefehler irgendwo gab?
Oh ja, schön. Aber das war nicht Strava, das war Garmin.
Das war Garmin.
Man konnte seine, und das war ganz spannend, man konnte seine, darum ging es. Niemand hat in seinem, also Entschuldigung, Garmin, tolle Uhren, ich liebe eure Uhren. Die haben auch ein soziales Netzwerk hinter ihrer Garmin Connect App. Da hat niemand irgendwelche Freunde. Es ging allen nur darum, dass sie ihre Daten von Garmin nicht zu Strava hochladen konnten.
Ja.
Niemand war sauer, dass er seine Daten nicht zu Garmin hochladen konnte, sondern es ging darum, dass er seine Daten nicht zu Garmin hochladen konnte, die dann automatisch zu Strava...
Ela, und da musst du dir Folgendes vorstellen. Genau zu der Zeit, wo dieses Problem auftauchte bei Garmin,
darf ich Kuchen
essen? Waren wir in unserem Runner's World Trail Camp.
Nein.
Im kleinen Walsertal. Und der Einzige in diesem ganzen Camp, der morgens entspannt zum Frühstück kam, war ich. Alle anderen waren völlig aufgeregt, aufgeschreckt. 3 Tage lang konntest du wieder, was ist mit unseren Daten? Sind wir überhaupt gelaufen? Wie lange waren wir gestern unterwegs?
Es gab einen Polarnutzer. Der war
entspannt. Stimmt, ein Polarnutzer. Genau. Und meine Wenigkeit. Wir waren völlig entspannt und der Rest war aufgescheucht. Und das will ich auch sagen. Du wärst tatsächlich etwas durch den Wind, wenn es morgen aus irgendwelchen Datengründen, aus irgendwelchen sonstigen technischen Gründen Strava nicht gäbe, wärst du durch den Wind. Doch.
Ich mag jetzt nicht Nein sagen, aber so richtig bestätigen mag ich es auch nicht. Aber das ist ja, das Süchtige sind da ja so. Ne?
Du läufst nicht für Strava, das stimmt. Nein, du läufst, weil du Spaß hast am Laufen. Das ist
also ich habe auch wirklich, ich weiß noch genau, als ich, wenn ich irgendwie im Urlaub bin, oder wirklich irgendwo ganz abgeschieden. Ich meine, ich war in Namibia und bin da eine Woche rumgelaufen. Da konnte ich meine Daten nicht hochladen. Das hat mich jetzt nicht gestresst.
Du wusstest ja aber, dass du sie dann danach hochladen kannst.
Genau, ich habe sie danach auch hochgeladen. Und es hat mich dann auch nicht gestresst. Mir ist es natürlich aufgefallen, aber es hat mich nicht gestresst, dass ich dann für meine Läufe dort dann nur 20 Kudos bekommen habe, weil die halt schon ewig alt waren. Ne? Das waren dann eine Woche alte Läufe. Die werden dann niemandem mehr angezeigt. Dann kriegst du dafür nur ein paar Leute. Egal, da bin ich dann schon entspannt.
Okay.
Aber natürlich, ich lade jede Einheit hoch, benenne jede Einheit, schreibe meine Sachen dazu, ja, das schon.
Ich befürchte, obwohl du kein Strava-Mitarbeiter bist, dass wir demnächst deine Stelle bei Runner's World, da draußen wird dazugehört, neu ausschreiben müssen. Weil du hast jetzt so viel Werbung für Strava gemacht. Mhm. Ich glaube, du kriegst jetzt ein Angebot von denen.
Ich glaube, ich kriege eine Rüge vom Presserat.
Nee, die kriege ich ja dann, sehr wahrscheinlich. Die kriegen wir dann da. Ich muss jetzt auch eins sagen. Wie gesagt, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, so manche Momente dieses Netzwerks finde ich komplett faszinierend jetzt auch. Also ich hätte jetzt richtig Bock, da auch mal einen Account anzulegen, um da so reinzugucken.
Genau.
Aber ich fühle jetzt trotzdem noch immer nicht so den Druck, ich brauche das so unbedingt, weil es weiterhin so ist, ich hätte keine Lust, auch jetzt an Ela gesagt, weil du es zweimal erwähnt hast mit dem Nachtragen und so. Ich hätte keine Lust, ich laufe 90% inzwischen ohne Uhr meiner Läufe. Ich habe keine Lust, 90% jedes Mal irgendwo so technisch anzulegen, nachzutragen, einzuarbeiten und so. Gar keinen Bock. Da schreibe ich lieber mit dem Bleistift weiterhin in mein Buch ganz kurz und knapp 60 Minuten Volksparkrunde gut gefühlt, Spaß gehabt mit Henning.
Aufwand ist aber der gleiche. Ne?
Also wenn nee, ich glaube nicht.
Doch, der Aufwand ist ich stoppe meine Uhr. Die ist mit meinem WLAN verbunden und lädt die Einheit hoch oder ich muss es mit meinem Handy verbinden.
Nein, wir reden ja davon, dass ich keine Lust habe, mit der Uhr zu laufen.
Ach so, es geht generell um deine Uhr.
Es geht generell darum, dass ich keine Lust habe, mit der Uhr zu laufen.
Und dann müsstest du
es händisch nachtragen. Okay, und das ist mir das einfach nicht wert.
Aber selbst das ist genauso aufwendig, wie dein Blog aufzuschlagen, dein Büchlein und es dann.
Das Büchlein liegt da immer aufgeschlagen. Ja. Aber eins muss ich auch sagen, was weiß ich, was morgen ist. Also das ist wirklich ein Thema, wo ich mir gut vorstellen kann, dass ich übermorgen sage, übrigens, was habe ich denn damals in dem Podcast behauptet?
Da bist
ich
du ja König drin.
Da bin ich König
Deine
drin.
Meine Meinung zu ändern.
Meine Meinung zu ändern. Da stehe ich auch zu, dass man, wenn es überzeugende Argumente gibt, wenn der Zeitgeist ein anderer ist, wenn die Zeit sich verändert hat, dass man dann noch durchaus auf einmal sagt, nö, ist egal, was ich gestern gesagt habe, ich mache wieder mit. Also ich finde es ein faszinierendes Thema, eindeutig, ganz klar. Aber es hat mich jetzt trotzdem noch nicht so angefixt, dass ich jetzt hier rausrenne und gleich sage, ich brauche meinen Strava-Account.
Du kannst dir einfach einen Strava-Account zulegen. Dann hat Strava nämlich 60 Millionen und ein Mitglied. Nur um bei anderen zu schauen, was sie trainieren. Da musst du nicht immer mich oder deine Frau fragen.
Ja, ja, genau. Das wäre noch interessant.
Einfach aus Neugierde, so ein passiver Nutzer.
Ja. Ja.
Du kannst dich ja auch nicht, du musst dich ja nicht Martin Grüning nennen, du kannst dich auch Dieter Baumann nennen beispielsweise. Dann garantiere ich dir, wobei auch als Martin Grüning wirst du relativ schnell viele Follower bekommen, wenn dein Profil öffentlich ist. Aber als Dieter Baumann, glaube ich, gehst du noch mehr durch die Decke.
Dann werden wir das mal Dieter empfehlen. Vielleicht hat er ja ein Strava.
Dieter ist, glaube ich, nicht bei Strava.
Dieter kann gar nicht bei Strava sein, weil der hat diese kleine Casio-Uhr, diese ganz kleine Casio-Uhr, die erste Uhr mit Digitalanzeige, die es überhaupt gab. Also das ist natürlich jetzt so ein Remake wieder. Ich glaube, er trägt sie sogar in Goldplastik, gar nicht in Schwarzplastik.
Ja, bei Dieter wird schon echt Gold sein.
Ja, wird schon echt Gold. Und stopp damit. Also Dieter ist noch weiter hinterher als ich. Das sicherlich sogar. Zum Glück hört er keinen Podcast, weißt du?
Hallo Dieter.
Was gibt es sonst noch zu Strava zu sagen eigentlich? Wir haben jetzt wahnsinnig viel, finde ich, gesagt dazu.
Ja, genau. Also habt ihr noch Fragen? Ich als Strava-Mitarbeiter kann...
Also ich habe eine Frage, aber tatsächlich nicht an dich, Henning.
Ach so.
Also es ist so, ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang gesagt haben. Strava wurde 2009 gegründet, so um nochmal eine Zahl einzuwerfen. Und im Laufe der Zeit sind ganz viele Funktionen dazugekommen. Das habt ihr auch sehr schön ausgeführt. Gäbe es eine Funktion, die noch zu erfinden wäre, für die Martin Grüning sich auf Strava anmelden würde?
Gute Frage.
Eine Funktion?
Ja, ja, irgendwas, wo du denkst, wenn es das gäbe, dann wäre ich sofort dabei.
Also das Ding ist ja jetzt, wenn Martin jetzt was Cleveres sagt, die Leute von Strava hören ja mit, hallo, dann werden die das sofort implementieren, Millionen damit machen und wir sind die Dummen. Deswegen wäre Martin jetzt schön blöd, wenn er das denen einfach so schenkt.
Also es müsste so eine Funktion sein, dass Weltrekorde nur dann anerkannt werden, wenn derjenige, der den Weltrekord aufgestellt hat, sein Training über mehrere Jahre bei Strava hinterlegt und öffentlich gemacht hat, um Plausibilität von Trainingseinheiten und Trainingsentwicklungen festlegen und feststellen zu können. Und es könnte natürlich dann meine Neugierigkeit befriedigen, eben nicht nur mal zufällig von Chaptegei den Weltrekord, sondern von dem jede Trainingseinheit zu sehen, so wie man es scheinbar von Richard Ringer darf, von Eliud Kipchoge, um auch so Leistungssprünge offensichtlich zu machen, Leistungsverbesserung, die ich dann natürlich als Trainingsexperte auch zurückführen könnte auf Trainingseinheiten und nicht nur auf irgendwelche Epo-Puncher oder sonstiges. Dann wäre ich sofort bei Strava dabei. Also da würde ich auch meine lahmen Laufeinheiten da öffentlich machen, dass man sieht, wie alter Laufshape beeinflusst oder so. Nee, also sicher, das wäre so ein Ding, fände ich geil, ja.
Der Appell an Strava ist dann hiermit raus.
Ah, aber du sagst ja was Gutes und das haben wir noch gar nicht gesagt. Es gibt ja inzwischen, Strava gibt es erst seit 2009, sagt Ela. Das sind gerade mal 11 Jahre und trotzdem gibt es schon seit Jahren ein geflügeltes Wort, nämlich wenn es nicht bei Strava ist, ist es nicht passiert. Und ich finde, das sagt...
Da wehre ich mich natürlich total.
Ja, aber es gibt es. Und das sagt eigentlich total viel über die Bedeutung dieser Plattform.
Ja, wobei es aber brutal an meine, jetzt muss ich dann doch mal los, an meine Eitelkeit geht.
Natürlich.
Ich kenne so und so viele Laufstreckensegmente, von denen ich jetzt mal behaupte, da war nie mehr jemand so schnell wie ich.
In Neuss?
Und die sind, in Neuss zum Beispiel. Und die sind nicht hinterlegt. Und das wären natürlich die Dieter Baumanns dieser Welt, wenn man die darauf ansprechen würde, erst recht sagen können. Ja, da ist man dann schon so ein bisschen als Ex-Schnellläufer eitel. Aber forget about it. Ja.
Aber klar, logisch. Aber inzwischen ist es halt so, dass die Leute, also im Radsport ist es noch da hat es auch seine Anfänge und die Radsportler sind da, glaube ich, ein bisschen offener. Da gibt es so viele Profis, die ihre Einheiten alle da hochladen, ihre Rennen. Und das ist ja auch so ein Ding nach, bei der Tour de France beispielsweise, da bekommen wir dann sofort eine Pressemitteilung von Strava, hier, der und der hat seine Einheiten da hochgeladen. Dann kann man das Rennen anschauen. Das ist schon krass und das geht mir so bei den Profis gerade hierzulande so ein bisschen ab. Im Ausland ist das schon ein bisschen verbreiteter, würde ich behaupten. Aber trotzdem ist es schon spannend, sich da mal ein bisschen hineinzufuchsen und zu schauen, wer trainiert wie. Wenn man das dann über einen längeren Zeitraum auch noch macht, kann man ja da seine Schlüsse draus ziehen. Und ich habe ja mit Richard, der war ja auch schon Teil unserer Strava-Einheit des Monats, darüber gesprochen und er meinte, er findet es total witzig. Er lädt seine Einheiten da gerne hoch. Er meinte, er hat nichts zu verstecken. Und er findet es halt lustig, wenn die Leute ihm dann sagen, dass er zu langsam läuft. Also weil er halt ganz viele Läufe so im wirklichen Grundlagenbereich macht und viele Profis ja das eher sehr spezifisch halten, auch bei den langen Läufen.
Ganz anderes Thema. Ja, guckst du dir das in Ruhe an, Henning? Hier von wegen moderne Trainingsphilosophie und so immer mal draufhauen, nix regenerativ laufen.
Ich wusste, dass du da
keine Pause machen im Winter Hüftbeschwerden riskieren.
Du redest jetzt wieder irgend Zeug und die Leute zu Hause wissen nicht, worum es geht. Deswegen sage ich an dieser Stelle, dass Sie zu Hause eingeschaltet haben.
Entschuldigung.
Das war der Runner's World Podcast. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Holla die Waldfee.
Also wir hören uns, aber sonst war's super.
Ach so. Ja, holla die Waldfee. Was ist eigentlich Holland, die Waldfee? Tschüss. Ahoi und gute Nacht.
Ja, war's das jetzt?
Das war's.
Ja, dann machen wir Feierabend.
Stopp. Ela, Martin.
Was ist?
Hallo, Moment, Ruhe.
Du möchtest noch was loswerden.
Ja. Ich habe was vergessen.
Nein.
Was denn? Jetzt kommt wieder irgendwas Blödes.
Nein, es kommt nichts Blödes. Wir haben über Challenges noch nicht gesprochen und über Clubs. 2 Funktionen bei Strava, die viele, viele Leute nutzen.
Gibt es nicht auch einen Runner's World Club sogar?
Es gibt sogar einen Runner's World Club.
Auf Strava.
Kann man finden unter...
Wie viele Mitglieder? 2?
Clubs? Nein, erstaunlich viele. 6.000, 7.000 oder so.
Nein.
Doch.
Was ist das? Ja, ernsthaft jetzt.
Was ist das? Es ist wie so eine... Ich nenne es jetzt einfach mal, weil der Vergleich mit soziales Netzwerk irgendwie auf der Hand liegt. Es ist wie so eine Facebook-Gruppe, wo sich die Leute tummeln. Und da gibt es letztlich ganz, ganz viele Gruppen von ganz, ganz vielen Marken oder auch Einzelpersonen.
Was jetzt, Gruppen oder Clubs?
Gruppen.
Clubs.
Bei Strava. Und da kann man sich letztlich auch austauschen in diesen Gruppen und es gibt Bestenlisten für diese Gruppen. Man merkt schon, so wie ich darüber rede, dass ich da nicht so selber involviert bin. Ich finde diese Gruppen da, also es ist nicht das, was mich
an Strava reizt. Bist du denn Mitglied in Gruppen?
Clubs. Ich bin Mitglied in diversen Clubs, natürlich in unserem Runners World Club. Ich bin sogar der Gründer und der einzige Administrator. Hallo.
Okay.
Dann von meinem Laufverein bin ich im Club. Ich glaube noch so 2-3 andere.
Aber was habe ich davon im Club zu sein?
Ja, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden.
Also wird mir irgendwas angezeigt, im Club ist das und das passiert?
Du kannst dich eben in diesem Club nochmal etwas geschlossener mit den anderen Clubmitgliedern austauschen. Das macht natürlich bei einem Club, der, sage ich mal, kein spezifisches Thema hat, schwierig. Also wenn das jetzt zum Beispiel ein Club wäre, wo es darum geht, wie man mit einer bestimmten Uhr beispielsweise läuft und da tauscht man sich dann zu dem Problem dieser Uhr aus oder den Funktionen, dann kann man da ja sehr gezielt Fragen stellen. Bei so einem ganz offenen Club wie einem Markenclub beispielsweise von uns oder von vielen anderen Marken habe ich den Sinn dahinter auch noch nicht ganz verstanden. Ich selber nutze das natürlich für unsere Kommunikation, also ich packe da unsere Challenges, auch wieder ein Stichwort, worüber wir noch sprechen müssen, dort hinein oder Verweise. Also
es gibt irgendwo ein Board oder so,
genau.
wo man Nachrichten.
So ein, genau, es ist wie so ein Feed, das kriegt man dann angezeigt. Aber so richtig, also ich persönlich bin jetzt nicht so, dass ich in diesen Gruppen dann stöber, schaue, was ich da noch an Gruppen finde und möchte dann da Mitglied werden. Hat sich für mich noch nicht so erschlossen einfach.
Könntest du das einfach für unseren nächsten Strava-Podcast 2021 dann mal vorbereiten?
Ein bisschen begeisterter vortragen?
Auch ein bisschen Erfahrung mal gesammelt haben.
Ja, ich habe da ja schon Erfahrung mit, aber es erschließt sich mir einfach nicht der Vorteil des Ganzen.
Okay.
Vielleicht kann sich da jemand im Strava-Club zu äußern. Und
einer von den Stravanasten.
Ja, also wie gesagt, ich nutze es, um unsere Inhalte dort zu teilen, okay. Eben die Strava betreffen.
Ja.
Unsere Strava-Einheit des Monats, unsere Challenges kündige ich da an, unseren Podcast. Rund um das Thema Laufen bringe ich dort halt rein und hoffe, dass ein paar Leute dann das anklicken und dass es sie interessiert. Aber viel mehr privat nutze ich das gar nicht.
Und Challenges? Was ist das? Clubs. Ja, das kann ich mir fast denken.
Challenges, es gibt ja unsere eigenen Challenges.
Ja.
Und dann gibt es auch noch Challenges bei Strava, die man dort die Strava einerseits anlegt oder andere Marken legen sie an. Und es ist dann auch so letztlich wie so ein Werbemittel und dahinter verbirgen sich dann ganz verschiedene Aufgaben.
Laufherausforderungen.
Genau, das kann ganz viel Radsport, ganz viel Laufen, das kann beispielsweise auch sein, 3-10 Stunden Sport in der Woche, laufe 100 Kilometer in der Woche, laufe 100 Kilometer im Monat, ganz unterschiedlich für alle möglichen unterschiedlichen Ansprüche. Ganz beliebt ist zum Beispiel eine Challenge, jetzt kriege ich es, glaube ich, nicht mal mehr hin, von welchem Tag. Ich glaube, von Weihnachten bis Silvester gibt es so eine Radsport-Challenge, die weltweit riesig ist. Da geht es darum, eine bestimmte Kilometerdistanz, ich sage jetzt einfach mal 500, zu fahren in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester. Und das ist wirklich riesig. Da machen ganz, ganz viele Leute mit. Jetzt werden wahrscheinlich ganz viele schreien, weil es eigentlich zwischen Ostern und Fronleichnam ist. Und
egal. Ja, wir können nicht schreien. Wir wissen es ja nicht.
Genau, ich weiß es auch nicht. Ganz, ganz viele Challenges machen auch unglaublich viele Leute mit. Und die werden dann auch, muss man nichts für tun. Man klickt drauf, dass man teilnimmt an dieser Challenge. Strava trackt dann eben die Einheiten und rechnet das automatisch da rein. Also man muss da nichts tun, das irgendwo nachtragen oder sonst irgendwas. Also wenn das Ziel einer Challenge ist, 100 Kilometer in einem Monat zu laufen, dann kriegt man automatisch so eine Benachrichtigung, die erscheint dann auch im Feed. Andere bekommen angezeigt, dass zum Beispiel ich diese Challenge bestanden habe.
Man bekommt eine Auszeichnung?
Man bekommt so ein Challenge Badge, also quasi so eine kleine Auszeichnung.
Also
ein
Motivationstool im Grunde.
Genau. Und mitunter kann man auch noch was gewinnen. Also es gibt auch, das sind dann meist diese gesponserten Geschichten, beispielsweise einer Laufschuhmarke. Und dann kann man dann am Ende, wenn man diese Challenge bestanden hat, kommt man in einen Lostopf und gewinnt beispielsweise diesen Laufschuh. Das ist wirklich ganz nett. Persönlich nehme ich da gar nicht dran teil. Ich finde es aber total krass, wie viele Leute daran teilnehmen. Also ich bekomme das ja in meinem Feed angezeigt, wer dann so alles Mögliche seine Challenge bestanden hat. Und das finde ich dann so ein bisschen albern, um ehrlich zu sein, wenn dann da jemand, der 100 Kilometer in der Woche läuft, dann da irgendwie die Challenge Halbmarathon im April geschafft hat. Und dann geht es nicht darum, okay, einen Halbmarathon zu laufen, sondern nur 21 Kilometer in dem Monat.
Ja, dann nimmt man praktisch jede mit, die man so...
Genau, einige, da habe ich das Gefühl, die nehmen alles mit. Ich glaube, für viele ist es aber tatsächlich so ein motivatorisches Tool. Und so bestimmte Challenges würden mich ja schon reizen. Also zum Beispiel, wenn es dann darum geht, laufe in einem Monat so und so viele Höhenmeter oder eine Distanz, die wirklich für mich herausfordernd ist. Das kann ja für jeden auch unterschiedlich sein, was für einen herausfordernd ist, total. Wenn man einfach jede Challenge mitnimmt, die es da gibt. Und eigentlich ist es keine Challenge, weil man die mit zwei Läufen abgehakt hat. Weiß ich nicht. Aber gut, kann ja jeder halten, wie er möchte. So, das ist dann halt so ein
Ding. Na, aber zwei wesentliche Elemente von Strava, also Clubs und Challenges.
Ja, und die dahinterliegende Motivation oder der Grundgedanke generell, ne, hinter auch Kudos und sich bei anderen die Einheiten anschauen. Also es geht um Motivation, es geht um das Miteinander und es ist dann halt... Ja, wie sozial so ein Netzwerk ist, muss jeder selbst entscheiden. Ich finde aber auch den Ton bei Strava sehr, sehr positiv. Also es ist nicht so destruktiv wie beispielsweise Facebook mitunter, wo wir uns auch schon intern darüber ausgetauscht haben, dass wir bei Runners World ja total viel Glück damit haben mit unseren Usern, dass die sehr positiv in der Regel kommentieren und kommunizieren und die Wortwahl dort mitunter oder meist sehr freundlich ist. Das sieht man ja dann bei anderen Facebook-Seiten.
Dass das auch anders
sein kann. Dass es auch ganz, ganz anders sein kann und dass man da sehr, sehr viel Aufwand mit der richtigen Kommunikation und Moderation hat. Und das ist bei Strava, ist mir wirklich aufgefallen, da gibt's, habe ich noch nicht mitbekommen, mag natürlich passieren, aber da ist der Ton wirklich sehr, sehr positiv. Die Leute feiern sich selbst, die Leute feiern andere. Und es ist halt alles rundherum, alles, ich sag mal, Negative wird einfach ausgeblendet. Es geht um den Sport und um den Austausch. Und das finde ich, allein deswegen finde ich Strava schon geil, weil es da einfach kein Stunk und keinen Ärger.
Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr Interesse an einem journalistischen, Job im journalistischen Bereich habt, natürlich crossmedial, also wir bringen ein Magazin raus, wir machen eine Online-Seite, wir machen halt einen Podcast und so, dann bewerbt euch gerne bei uns, weil Henning ist ja nicht mehr da, der ist ja demnächst bei Strava. Nicht mehr da, sondern bei Strava.
Oh, sogar ein Gedicht.
Jo. Oder müssen wir noch was nachliefern? Fällt dir jetzt noch was ein?
Ich würde meinen Job gerne behalten.
Na gut, okay.
Ich mag den nämlich ganz dolle.
Gut.
So wie ich euch alle ganz dolle mag.
Ja.
Das gilt für euch beide hier im Raum, so wie für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Oh, ja, das ist aber ein toller Schluss.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Dann ich winke ins Mikrofon.
Er winkt wirklich ins Mikrofon.
Ja.
Das finde ich ja selten.
So ist es, so war das. Das war unsere Folge 47 vom Runner's World Podcast. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dann abonniert unseren Podcast sehr gerne. Das geht zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify. Ihr findet uns aber auch bei Deezer, bei AudioNow oder aber natürlich ganz klassisch bei uns auf runnersworld.de/podcast. Da findet ihr auch alle Folgen, die es bisher so gab. Außerdem natürlich auch die nächste. Die gibt es dann wie gehabt in 2 Wochen, Folge 48. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei seid.